Er hat im Tretboot den Atlantik überquert, ist zu Fuß durch die Wüste gelaufen und er hat sich ohne Ausrüstung auch mal in den Regenwald abseilen lassen, hat sich dann durchgekämpft und vor allem hat er für ein absolutes Engagement und zwar für Menschenrechte sich entschieden und gekämpft. Die Rede ist von Rüdiger Nehberg. Er ist heute vor einem Jahr im Alter von 84 Jahren verstorben. Sein Herzenswunsch wird aber weitergetragen durch seinen Verein Target. Seine Familie führt die Menschenrechtsprojekte weiter. Am Telefon bin ich nun mit Annette Nehberg-Weber, seiner Frau, verbunden. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag in die Runde.
Ihr Mann hatte immer Dampf im Kessel. Ich erinnere mich, als Sie beide einmal bei Fragen an den Auto zu Gast waren vor einigen Jahren, da ist er vor der Sendung erstmal noch eine Runde gewandert, um den Puls etwas zu senken. Würden Sie sagen, Rüdiger Nehbergs unerschütterliche Energie, die er ja immer hatte, ist auch für Sie heute noch mit Antrieb, die Projekte weiterzuführen?
Rüdiger fehlt. Er fehlt überall. Er ist überall präsent. Und vielleicht ist seine Widmung in seinem Buch, das 5 Tage vor seinem Versterben erschienen ist, die beste Antwort. Er hat die Widmung geschrieben, Sie, also Tochter Sophie, Sohn Roman und ich, Sie sind mir Fels in der Brandung, Partner in jeder Lebens- und Ideenphase, Heimatufer und zukünftige Erben der Hinterlassenschaft meines Wirkens zum Wohle von Mensch und Natur. Und schon der Titel des Buches ist für uns purer Antrieb, nämlich dem Mut ist keine Gefahr gewachsen und das ist Rüdiger pur. Und so gehen wir auch mit unserer Menschenrechtsorganisation, die er ja gegründet hat mit mir, Target e.V., einfach weiter voran.
Sie sind an 2 Standorten, auch direkt mit Ihren Kindern. Sie haben sie schon erwähnt, vor Ort leisten dort Hilfe. War das denn klar auch für die beiden Kinder, dass auch Sie diesen Weg in dem Fall ja auch gemeinsam weitergehen werden?
Target war eigentlich schon immer eine Familienorganisation. Die Kinder waren von Anfang an dabei. Also das startete ja damals mit dem Urwald und das war Romans Welt. Schlangen, Vogelspinnen, Jaguare, mit den Indigenen durch den Wald gehen. Sophie war da immer eher etwas skeptisch, aber irgendwann haben sie sich für ihren 365-Tage-Einsatz rund um die Uhr entschieden, den sie von uns ja kannten. Und das war für uns dann doch überraschend und für Rüdiger ein tiefes, tiefes Glück. Beide sind in der Zwischenzeit federführend aktiv und was für uns auch einfach gar nicht im Blick war, das ist, dass sie die Brücke zur Jugend sind und die Jugend muss die Welt verändern. Und es ist ihnen immerhin gelungen, ein Abkommen mit der Gesundheitsbehörde in Brasilien zu bekommen, das Target als einziger NGO übrigens erlaubt, bei allen Indigenen aktiv zu werden. Und da merken wir, diese Power von Rüdiger wird einfach weitergehen.
Schauen wir doch mal ganz konkret nach Brasilien. Was machen Sie dort?
In Brasilien unterstützen wir die Indigenen, im Wald zu leben, also in ihrem angestemmten Regenwald. Wir unterstützen sie mit Gesundheitsprojekten. Wir haben dort zum Beispiel eine kleine Urwaldklinik errichtet und aber auch mit zurzeit Grenzschutzprojekten. Denn solange die Indigenen in ihrem Wald leben, gehört er ihnen laut Verfassung und ist damit vor dem Ressourcenabbau geschützt. Das ist so unser Beitrag für die Zukunft der Welt und der Welt für die Kinder und Kindeskinder.
Also Brasilien ist ein Schwerpunkt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Äthiopien. Was machen Sie da konkret?
In Äthiopien sind wir mit unserem großen Thema Einsatz für ein Ende von weiblicher Genitalverstümmelung aktiv. Dort sind wir zurzeit natürlich mit Aufklärungsarbeit, aber eben auch mit einer Geburtshilfeklinik, mit einer Gynäkologie- und Geburtshilfeklinik für die in der Danakil-Wüste bei den Afa weit verbreitete Verstümmelung der Mädchen auf brutalste Form. Und es ist die einzige Hilfe. Und Roman hatte übrigens 2012 begonnen, mit seinem Freundeskreis die Geburtshilfeklinik dort aus der Wüste zu stampfen. Und es ist ein Riesenprojekt von uns und ist eben ein Projekt für ein Ende dieser brutalen Verstümmelung, die den Kindern teilweise ab Säuglingsalter bis kurz vor der Verheiratung zugemutet und brutalst durchgeführt wird.
Als wir damals gesprochen haben, da ging es auch um Knackpunkte, um auf diesen Weg weitergehen zu können. Unter anderem auch war Rüdiger Nehberg und Ihnen ja klar, dass es nicht ohne die geistlichen Führer vor Ort, den Imam, funktionieren wird. Hat sich denn von dieser Seite auch mittlerweile was verändert? Gibt es da Unterstützung?
Die Idee ist von Anfang an ja gewesen, den Islam als Partner zu gewinnen, denn Religion trifft ins Herz. Und die meisten der geschätzten 200 Millionen aktuell betroffenen Frauen sind Muslimas. Auch andere religionszugehörige Frauen werden verstümmelt, also beispielsweise in Äthiopien die koptischen Christen. Aber die meisten sind eben doch Muslimas und Religion trifft ins Herz. Deshalb war das die Idee. Und es ist uns immerhin gelungen, also dem Bäcker Rüdiger und der Arzthelferin Annette, was ich bin, die höchsten Gelehrten des Islam unter der Schirmherrschaft des Großmuftis von Ägypten in der Al-Azhar einzuladen. Die Al-Azhar ist das geistige Zentrum des sunnitischen Islam, vergleichbar mit dem Vatikan für die Katholiken. Also mehr Offenheit geht nicht. Und das Ergebnis war ein islamisches Rechtsgutachten, dass weibliche Genitalverstümmelung ein Verbrechen ist, das gegen höchste Werte des Islam verstößt und damit Sünde ist. Und diese Offenheit erfuhren wir eigentlich überall, wo wir hingegangen sind. Ganz besonders war nochmal ein Treffen mit Sheikh Qaradawi. Er wird das lebende Islamlexikon genannt. Er lebt in Katar und hat Genitalverstümmelung als Teufelswerk bezeichnet. Also stärker geht es einfach nicht. Und unsere Aufgabe ist es, das weltweit zu verbreiten, eine Mammutaufgabe. Da werden wir immer wieder für neue Strategien und Wege gefordert. Und zurzeit können wir ja nicht reisen. Und deshalb arbeiten wir an weiteren Möglichkeiten und Tools entwickeln wir. Und wir bleiben einfach dran.
Da wären wir bei dem Thema Corona natürlich. Die Pandemie behindert Ihre Arbeit dann auch in gewissen Teilen.
Naja, das lässt sich nicht vermeiden, da das Ganze ein weltweites Problem geworden ist. In Brasilien, da haben wir die Vaiapi isoliert. Zum Beispiel haben wir in Funkgeräte in einer Spendenaktion, vielen Dank an alle Spender, haben wir Funkgeräte besorgt, damit sie sich eben tief in den Wald hinein zurückziehen können. Wir haben eine Corona-Station gemacht. Wir können im Moment aktuell nicht in die Länder reisen, beziehungsweise wir tun es nicht, um eben auch die Projekte zu schützen. Aber langweilig wird es uns nicht.
Vielleicht abschließend die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie könnten die denn ihren Beitrag leisten, jetzt außer vielleicht das Finanzielle?
Also grundsätzlich ist es so, wir sind eine Organisation, die sich aus Spenden finanziert. Insofern sind dauerhafte Förderer genau das, was wir brauchen, damit wir Projekte langfristig und nachhaltig planen und umsetzen können. Deshalb kann man einfach mal auf unserer Internetseite unter target-neberg.de nachschauen. Was aber ein ganz wichtiges Werkzeug ist, ist einfach die Verbreitung über Facebook, Instagram. Verlinkt uns einfach, Sie als Hörer und Hörerin. Und wir haben eben immer den Spruch von Rüdiger als Leitspruch vor Augen. Es ist quasi Targets Programm. Niemand ist zu gering, die Welt zu verändern. Deshalb macht einfach mit.
Meint Annette Neberg-Weber. Mit ihr habe ich gesprochen über das, was sie auch im Sinne von Rüdiger Neberg, der heute vor einem Jahr verstorben ist, weiterführt, nämlich den Verein Target Menschenrechtsprojekte. target-neberg.de ist die Adresse im Internet oder auf sr2.de finden Sie auch alle Informationen dazu.